ARD Sounds.
Bevor es losgeht, noch ein Hinweis für alle, die auf das Thema schwere Suchterfahrungen und Alkoholentzug besonders sensibel reagieren. Denn auch darum geht es in diesem Gespräch. Vielleicht holt ihr euch zum Anhören noch jemanden dazu, dem ihr vertraut und mit dem ihr hinterher dann auch darüber sprechen könnt. Und jetzt geht's los.
Ich bin Alkoholiker. Ich würde wahrscheinlich, wenn ich jetzt mich hinsetzen würde und denke, heute ist ein schöner Tag, auch jetzt trinke ich mal ein Glas Wein, würde ich davon ausgehen, dass das damit verbundene Scheitern und die ganzen Reflexe des Organismus zur Folge hätten, dass ich binnen eines Monats wieder bei einer Flasche Schnaps plus X am Tag wäre.
Also das ist einfach erledigt.
Das ist einfach erledigt. Aber ich habe, wie gesagt, Gott sei Dank das Bedürfnis auch gar nicht. Ich freue mich an der Klarheit und an der Präzision der Wahrnehmung.
Total.
Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in ARD Sounds. Und hier ist Dominique Knoll.
Mein heutiger Gast, der hatte schon mit 16 einen ziemlich klaren Plan für sein Leben, von seiner beruflichen Zukunft. Er wollte Maler werden, er wollte Schriftsteller werden und Trinker und sagt selbst, alle drei Ziele habe ich irgendwann dann erreicht in meinem Leben. Der Autor Christoph Peters ist mein Gast und ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind.
Ja, ich freue mich auch.
Wie geht's Ihnen denn heute?
Ach, heute geht's mir gut. Es ist irgendwie schön warm. Ich bin in München in der Katholischen Akademie in einem sehr schönen Zimmer in einem Schlösschen untergebracht, habe gut gefrühstückt, habe danach ein bisschen gearbeitet und mich dann in aller Ruhe hierher begeben. Was will man mehr?
Das stimmt. Sie leben jetzt seit über 20 Jahren schon ohne Alkohol. Ist das eigentlich trotzdem immer noch mal so ein Thema, wenn Sie irgendwo sind, wo Leute trinken im Biergarten? Ich meine, überall jetzt gerade im Sommer, ne? Da trinkt man Spritz in der Bar und so weiter. Also man ist Alkohol ja permanent ausgesetzt. Oder ist das komplett verschwunden nach der langen Zeit?
Also für mich als Versuchung oder Saufdruck, Suchtdruck ist es völlig verschwunden. Mhm. Also ich habe irgendwie seit 20 Jahren nicht mehr das Bedürfnis gehabt, irgendwas Alkoholisches zu trinken, was irgendwie auch damit zusammenhängt, bilde ich mir immer ein, dass ich von allem, was man so trinken kann, so viel zu viel getrunken habe, dass ich es auf Deutsch gesagt ausgekotzt habe und da ist so ein Ekel, so ein Widerwillen. Wenn ich mich darauf konzentriere, kriege ich einen regelrechten Brechreiz, wenn ich an Wodka oder Cognac oder sowas denke. Mhm. Da hat offenbar so eine Art pavlovsche Konditionierung des gesamten Körpers stattgefunden. Aber es ist natürlich, wenn ich irgendwo hinkomme, ne, und die Leute es nicht wissen, kriegt man ein Glas Sekt in die Hand gedrückt oder man kriegt gesagt, willst du so wirklich nicht mit uns anstoßen und so. Und das nervt dann manchmal so ein bisschen, ist man aber dann irgendwann auch gewohnt. Ich sage dann immer, ich habe mich mal fast zu Tode getrunken und es ist vorbei.
Und das sind aber auch alles Menschen, die nicht wissen, wer sie sind und welches Buch sie gerade geschrieben haben, nämlich ein Buch, das Entzug heißt. Mhm. Okay. Aber diese Allgegenwärtigkeit des Alkohol, das ist ja schon ein großes Thema. Also ich trinke auch schon seit einer ganzen Weile keinen Alkohol mehr, aber einfach, weil ich es gesünder finde für einen gesunden Lifestyle. Und ich merke schon, dass man da oft als Spaßbremse wahrgenommen wird in Gesellschaften.
Ja, ich meine, ich bin, glaube ich, trotzdem auch, wenn es sein muss, ganz lustig und erzähle irgendwelchen Quatsch und lache auch mit. Es ist aber natürlich trotzdem so, wenn man auf einer Party ist und es geht mal so auf Mitternacht zu, dann passiert es nicht selten, dass ich denke, okay, jetzt reicht es mir auch, weil die Leute, die trinken, die merken ja nicht, dass sie schon nach ein oder zwei Gläsern Wein zwar nicht betrunken sind, aber ein bisschen emphatischer, ein bisschen begeisterter, ein bisschen enthusiastischer reden. Und ich merke das aber natürlich sofort, den Unterschied. Und merke dann auch irgendwann, ach, jetzt habe ich eigentlich keine Lust, mir die fünfte Kurve dieses wahnsinnig wichtigen Gedankens anzuhören, den mir jetzt irgendjemand verkaufen will. Weil ich habe ihn verstanden, der glaubt aber immer noch, weil ich nicht 100% begeistert zustimme, dass ich ihn nicht verstanden habe und muss jetzt nochmal wieder eine Volte machen.
Okay.
Und das heißt dann irgendwie oft, dass ich einfach auch so gegen Mitternacht dann die entsprechenden Partys verlasse, ohne jetzt irgendjemandem böse zu sein. Ich denke irgendwie, wenn die Leute da Spaß dran haben, ich hatte auch lange Spaß dran, sollen sie das, da muss ich jetzt nicht sagen, habt ihr mal an eure Leberwerte gedacht oder so.
Ja, das wäre echt ein Partykiller. Sie veröffentlichen ja schon seit über 30 Jahren erfolgreich Bücher. 1999 Stadtland Fluss, das waren große Erfolge, Debütroman auch, glaube ich, ne? Mhm. Genau wie Mitsukus Restaurant 2009 und ihr aktueller heißt eben Entzug. Das ist ein Spiegel-Bestseller. Herzlichen Glückwunsch erstmal.
Ist es das?
Hui, ist es das? Gut. Das Internet sagt, das ist ein Spiegel-Bestseller.
Na denn.
Inspiriert von ihrer eigenen Geschichte, aber auch autofiktional. Hat sich denn eigentlich für Sie persönlich, wenn Sie jetzt nach Veröffentlichung diese Monate denken, irgendwas verändert, wie Sie auf Ihre eigene Geschichte blicken? Also weil da kam ja dann viel Feedback, da kommen viele Menschen nach Lesungen zu Ihnen, haben Sie mir vorhin im Vorgespräch schon verraten. Blicken Sie selbst auch nochmal anders auf diese Zeit?
Die Zeit ist natürlich im Moment wieder deutlich präsenter, als sie das im Großteil der letzten 20 Jahre war. Und dadurch, dass ich aus dem Buch vorlese, die Geschichten im Buch im Wesentlichen auf Erinnerungen basieren, die dann natürlich immer wieder jetzt Abend für Abend vor Publikum nochmal in einer anderen Intensität hochsteigen, als sie das sonst während der letzten Jahre gemacht haben. Das ist schon was anderes, wobei sich der Blick selber eigentlich während des Schreibens gar nicht mal so sehr verändert hat, was ein bisschen daran lag, dass ich tatsächlich entgegen so der landläufigen Vorstellung nicht beim Schreiben verarbeite, sondern über biografisches Material erst schreiben kann, nachdem ich es irgendwie in langen Lebensprozessen verarbeitet habe. Sprich, in Gesprächen mit Freunden, mit meiner Frau, mit Angehörigen, Familie, irgendwie wurde natürlich in den ersten Jahren nach dem Entzug das alles durchgesprochen. Und dann war ich viele Jahre bei den Anonymen Alkoholikern, habe da natürlich nochmal meine Geschichte reflektiert und erzählt und die Reaktionen der anderen darauf gesehen und gehört, mich selber in dieser neuen Rolle als trockener Alkoholiker wahrzunehmen gelernt. Und das lag aber alles eigentlich schon sehr lange zurück, als ich den Roman angefangen habe zu schreiben. Und dann ging das eigentlich ziemlich gut. Die Erinnerungen waren präsent und gleichzeitig in einer genügend großen Distanz. Als das dann aber geschrieben war und so ein Dreivierteljahr gelegen hat und ich dann nochmal an die Schlusskorrekturen gegangen bin, also eine Distanz nicht nur zum Leben, sondern auch zum geschriebenen Erlebten hatte, da habe ich gemerkt, ich bin mir doch ein bisschen peinlich gelegentlich, wenn ich das nochmal wieder so lese. Derjenige, der da als Betrunkener agiert hat, der da in der Klinik war, und dann habe ich nochmal mehr realisiert, wenn man den klassischen Begriff nutzen will, irgendwie wie viel Schuld man auch auf sich geladen hat gegenüber den Leuten, die man liebt, die einen selber lieben, mit denen man sein Leben teilt.
Wobei das mit der Peinlichkeit, das ist ja relativ, weil Sie haben es ja schlau gemacht, das ist ja audiovisual. Das heißt, man weiß ja nicht, was war denn wirklich Ihre Geschichte und was hat der Protagonist in Ihrem Buch erlebt, in dem Roman Entzug. Sie erzählen da ja von einem Alkoholiker, der sich an Tiefpunkt dann für seine Familie, für sein Leben entschieden hat. Und obwohl Sie ja wirklich kein unschönes Detail auch aussparen in den Schilderungen, da steht ganz viel Hoffnung in diesem Buch am Ende. War das auch für Sie der Beweggrund, das erstmal aufzuschreiben?
Also der ursprüngliche Bewegpunkt war tatsächlich irgendwie, mir selber nochmal klarzumachen, wie diese Situation war. Und zwar sowohl das nasse Trinken, also das tägliche Trinken, diese Suchtstruktur. Ich wollte mir nochmal so mit dem entsprechenden Abstand diese inneren Mechaniken vor Augen führen, bevor man dann in der präsenilen Demenz allmählich alles verklärt und beschönigt oder aber eben noch schrecklicher macht, als es war. Also einen wirklich genauen Blick auf diese Zeit werfen. Und dann hat mich auch sehr interessiert, dazu hatte ich noch nichts Großes gelesen, eine Beschreibung wirklich dieses Klinikaufenthalts, wie so ein Entzug wirklich abläuft und was da in einem stattfindet. Denn das war für mich eigentlich die noch intensivere Erfahrung als das Trinken selbst. Plötzlich, als der Stoff weg war, zu merken, wie ich auseinanderfalle, wie ich als Persönlichkeit gar nicht mehr existiere. Ich kannte mich als Erwachsenen quasi nur betrunken. Und das wollte ich mir auch nochmal klar machen. Ich wollte es dann auch aufschreiben im Hinblick auf meine Tochter, die während dieses ganzen Prozesses zwischen ihrem ersten und zweiten Lebensjahr hauptsächlich war. Und natürlich eine Verunsicherung unbewusst mit in ihr Leben genommen hat, von der sie aber nichts weiß. Und ich habe gedacht, wenn die irgendwann mal selber irgendwelche Probleme hat und nicht weiß, woher so eine Grundverunsicherung kommt, ist es vielleicht hilfreich, wenn sie von mir nochmal erzählt bekommt, wie das damals gewesen ist während ihres ersten Jahres. Und dann habe ich tatsächlich beim Schreiben gemerkt, dass es ein Buch ist, was am Ende sehr hoffnungsvoll endet. Und ich beglaubige ja dadurch, dass ich da bin, sozusagen diese Hoffnung auch mit meinem Leben, dass ich da bin und das tatsächlich geschafft habe, 20 Jahre nicht mehr zu trinken. Und ich weiß von mir selber, als ich frisch aus der Klinik in die ersten Selbsthilfegruppensitzungen kam, wenn da so Leute waren, die 20 Jahre nichts getrunken hatten, gut aussahen, gut gelaunt waren, hat mich selber das mit ungeheurer Hoffnung erfüllt. Und ich habe gedacht, vielleicht kann so ein Roman gerade Leuten, die erst am Anfang dieses langen Wegs stehen, irgendwie Hoffnung geben.
Da erreichen Sie noch viel mehr als in irgendeiner Gruppe, wenn man da zusammensitzt. Ihre Tochter ist ja mittlerweile erwachsen, studiert in Köln. Wie hat sie denn reagiert auf dieses Buch?
Naja, sowohl meine Tochter als auch meine Frau hatten, das war so die Absprache, als ich gesagt habe, ich würde das gerne schreiben, hatten sozusagen ein Vetorecht für alles, was in dem Buch steht. Und dementsprechend waren die dann auch die beiden Ersten, die es gelesen haben, lange vor Verlagsleuten und Agentin. Und meine Tochter mochte es sehr. Sie fand es irgendwie wahnsinnig spannend und war, glaube ich, am Ende auch ein bisschen bewegt, weil sie ja auch so eine zentrale Rolle dann tatsächlich in diesem Ausnüchterungsprozess und auch in der letzten Szene spielt. Für meine Frau war es hart und auch schwer, es nochmal zu lesen. Sie fand es dann aber doch irgendwie, dass es ein wichtiges und gutes Buch ist und dass es so bleiben kann.
Ja. Lieber Herr Peters, jeder Gast bekommt einen Lebenslauf von uns geschrieben. Mhm. Und das haben wir auch für Sie gemacht. Und den dürfen Sie jetzt auch selber vorlesen.
Uiuiui. Ja. Ich heiße Christoph Peters und ich habe mir selbst ein neues Leben geschenkt. Geprägt bin ich vom Aufwachsen auf dem Dorf mit Interessen und Leidenschaften, die mich zum Außenseiter machten. Das Trinken gehörte dort zur Normalität. Im Internat fand ich Gleichgesinnte, aber auch schwer auszuhaltende Strenge. Zum Künstlermythos gehörte für mich das Glas in der Hand. 25 Jahre lang glaubte ich, nur so kreativ sein zu können. Ich habe meine Angst weggetrunken, meine Schreibblockaden, meine Depressionen. Erst als ich schon fast vor den Scherben meiner Existenz stand, fand ich die Kraft aufzuhören. Ich entdeckte alles neu, erlebte viele erste Male, hatte Zeit und Kraft. Seit vielen Jahren praktiziere ich japanische Teezeremonie. Mit ihr übe und sammle ich meinen Geist. Vor kurzem habe ich der Großstadt den Rücken gekehrt und lebe mit meiner Frau an der Ostsee. Mein Wunsch für die Zukunft, einfach so weitermachen.
Jetzt als Landmensch, wie ist es denn auf dem Land?
Also als Landmensch ist es super, aber eins muss ich noch sagen.
Ja?
Den ersten Satz, ich habe mir selbst ein neues Leben geschenkt, den würde ich so nicht stehen lassen.
Ach, wieso
weil
nicht?
Ich habe tatsächlich dieses nicht mehr trinken, das Aufhören nie als ein Geschenk von mir ans mich selbst empfunden, sondern immer tatsächlich als ein Geschenk, wie auch immer, gearteter himmlischer, überirdischer Mächte, als ein Geschenk, was ich dankbar annehme, aber nicht von mir, sondern bei AA sagt man von einer höheren Macht, wie auch immer man das jetzt definiert, ob man das jetzt göttlich nennt oder den Weltgeist oder wie auch immer. Aber mein Grundgefühl ist wirklich nicht, ich habe mir das selber geschenkt, ich habe das verdient, sondern es ist etwas, was ich geschenkt bekommen habe. Das ist ein großer Unterschied.
Das sagen die anonymen Alkoholiker. Aber das finde ich interessant, weil das ist ja immer die große Frage. Also wenn man einen Menschen in seiner Familie, in seinem Freundeskreis hat, der eine Alkoholerkrankung hat, dann ist es ja wahnsinnig schwer, von außen darauf einzuwirken. Man sagt ja immer, Veränderung entsteht nur aus einem selbst heraus. Also das muss ja doch schon aus Ihnen gekommen sein.
Naja, wir wissen ja nicht so genau, was von uns selber kommt und was durch welche geistigen Mächte, die in und über und unter der Welt schwirren, in einen hinein, durch einen hindurch gerät. Ich komme ja aus der Religion, ich bin bis heute ein tief religiöser Mensch und würde immer denken, dass wir auf eine gewisse Weise erzählt werden. Also wir sind im Grunde wie Romanfiguren in einer großen Geschichte, hinter der ein erzählender Geist steht. So stelle ich mir das immer so ein bisschen vor. Und was genau dann an welchen Kipppunkten in unserem Bewusstsein, wie ausgelöst wird, das wissen wir im Grunde nicht. Wir wissen nicht mal irgendwie, was auf der biochemischen oder auf der genetischen Ebene uns geprägt hat. Wir wissen auch nicht, welches Quark aus Milliarden Lichtjahren entfernt durch unser Hirn schießt und plötzlich irgendeinen Botenstoff aktiviert, den es anders nicht gegeben hätte. Und woher jetzt diese ganzen Geschichten kommen, wissen wir auch nicht. Und insofern würde ich immer davon ausgehen, ja, wir arbeiten mit, aber wir sind nicht wirklich die Herren unserer Geschichte.
Weil da ja so viel mit reinspielt, haben Sie natürlich recht. Wäre es denn, sage ich mal, 5 Jahre, bevor Sie entschieden haben, ich muss mit dem Trinken aufhören, möglich gewesen, von außen auf Sie einzuwirken? Weil es gab ja viel Streit mit Ihrer Frau. Die hat das ja quasi, glaube ich, als Einzige so richtig gecheckt, dass da was ganz schön schief läuft. Wäre das überhaupt möglich gewesen, wenn sie gesagt hätte, so, ich werde dich verlassen, wenn du nicht jetzt einen Entzug machst?
Das weiß ich nicht, was passiert wäre, wenn sie das zu dem Zeitpunkt schon gesagt hätte. Aber so alle anderen, wenn denn jemand der Meinung war, ich hätte zu viel getrunken, denen hätte ich diese und jene Show vorgeführt. Wenn jemand irgendwie ruppig gewesen wäre, wäre ich wehleidig geworden. Wenn jemand mit rationalen Argumenten gekommen wäre, hätte ich meine eigene Rationalität als Künstler, der an Inspiration irgendwie auf Inspiration angewiesen ist, der in einem existenziellen Kampf mit den eigenen Dämonen sich befindet, hätte dann denen davon was erzählt. Oder ich wäre irgendwie ganz wehleidig geworden und hätte gejammert, mir geht so schlecht, ich bin so depressiv und ich muss weiter trinken, um das jetzt auszuhalten und dann wird es besser. Also ich glaube, so alle diese Trinkergeschichten haben so ihre eigene Grammatik und man muss, wenn man einen bestimmten Punkt überschritten hat, also die Sucht wirklich auf allen Ebenen des Geistes und des Körpers sich festgesetzt hat, muss man, fürchte ich, schon an so einen Tiefpunkt, Wendepunkt kommen, wo man realisiert, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr trinken, ich kann auch nicht trinken, ich kann überhaupt nichts mehr, ich brauche Hilfe.
Ja, ja. Jetzt gehen wir noch mal ganz weit zurück ins Jahr 1966. Da sind Sie zur Welt gekommen, sind in einem niederrheinischen Bauerndorf aufgewachsen. Wir haben es gerade im Lebenslauf schon gehört. Da wurde auch schon ordentlich gebechert, ne? Das gehörte einfach dazu.
Ja, ja. Also ich bin Enkel und Neffe von Bauern und wenn da irgendwie morgens um 11 der Futtermittelvertreter oder der Viehhändler kam, dann kriegte der natürlich als erstes mal einen Schnaps. Und dann gab es irgendwie die entsprechenden Dorffeste, die waren dann auch mehrtägiges 24-Stunden-Trinken. Und wenn man in irgendein Haus kam, bekam man ganz selbstverständlich erstmal einen Schnaps. Und die Frauen bekamen einen Bäs, also so einen etwas weniger hochprozentigen Bessengenever, also einen aufgesetzten Schnaps mit, weiß ich nicht, Johannisbeer- oder Kirscharoma. Mhm. Und auf einem Bein kann man nicht stehen, also trank man dann erstmal einen zweiten.
Diese Sprüche auch immer, ne? Oh Mann, oh Mann. Können Sie sich denn erinnern, wann Sie das erste Mal in Ihrem Leben mit Alkohol in Berührung gekommen sind?
Also es gibt sehr, sehr viele Bilder, die ich als Kind habe, bei meiner Kinderfrau, aber auch bei meinen Eltern zu Hause, wenn wir samstags irgendwie ohne Sorg Theater oder Willy Milowitsch oder irgendwie Rudi Carell Shows geguckt haben, dann standen immer Pralinen auf dem Tisch und da gab es immer Moncherie und dann gab es irgendwie edle Tropfen in Nuss und Weinbrandbohnen. Und ich weiß, dass ich sehr früh, also sicher viel früher, als das sinnvoll war, irgendwie einfach ganz selbstverständlich diese Dinge ausgepackt habe. Da hat dann auch niemand so geguckt. Man saß ja im Dunkeln und dann irgendwie gemerkt habe, oh, das ist aber was besonders Feines. Das mag ich besonders gern. Und dann auch relativ früh schon so mal so 4, 5, 6 so Schnapspralinen.
Als Teenager schon?
Nein, als Kind.
Als Kind?
Ja, ja, mit 6, 7, 8.
Da ist man doch total Knülle dann, oder?
Als Kind. Man fühlte sich irgendwie gut. Und irgendwie also ich wusste ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, welche Wirkungen Alkohol hat und dass das mit der alkoholischen Wirkung zu tun hat. Ich habe mich einfach nur gut gefühlt. Und dann haben wir mal noch eine genommen und noch eine genommen. Das gab irgendwie ein gutes Bitzeln so im Mund. Und wenn man es runtergeschluckt hat, so die schöne Schärfe des Schnapses im Rachen. Also das mochte ich als Kind irgendwie.
Aber Sie haben natürlich noch nicht diese Verbindung hergestellt zwischen diesem, die Wirkung von Alkohol entspannt mich, nimmt mir die Angst, nimmt mir die Traurigkeit.
Das kam erst später. Die große Traurigkeit kam halt auch erst so mit 14. Und dann hatte ich ältere Mitschüler im Internat, die waren dann schon so 17, 18, 19. Das heißt, die durften Bier trinken und die durften theoretisch auch Wein trinken. Und dann saß ich bei denen. Im Internat war es oft so, dass ältere Schüler sowas wie inoffizielle Paten von Jüngeren wurden und die nicht nur irgendwie in die Kunst und die Lektüre einführten. Also ich bekam von denen dann irgendwie Hermann Hesse und Max Frisch und Dostojewski und Tolstoi empfohlen. Und ich bekam eben auch abends, wenn ich bei denen auf dem Zimmer saß, irgendwie ganz selbstverständlich natürlich ein Bier oder ein Glas Wein mit eingeschenkt. Das fing dann relativ früh an, für mich auch irgendwie dazuzugehören, abends zu trinken. Und je mehr ich dann mit 15, 16 zum Künstler mutierte und mich selbst als Künstler sah, gleichzeitig aber eben auch so Vorbildfiguren wie Van Gogh oder Modigliani und dann Joyce war ein großes Vorbild, Samuel Beckett, das waren ja alles große Trinker vor dem Herrn. Und dann habe ich gedacht, das gehört irgendwie einfach dazu. Ne? Die Ekstase, die Flaschengeister, den eigenen Geist aus den Begrenzungen des Gehirns und des Schädels hinaus in die unendlichen Weiten des Universums katapultieren. Das geht nur mit Alkohol.
Das waren also sehr berühmte Maler und Schriftsteller, die Sie gerade zitiert haben, James Joyce und so. Dieses Bild, dieser Mythos vom trinkenden Künstler, den hatten Sie also im Kopf. Mhm. Sie haben ja selber auch für einen sehr jungen Mann dann eher ungewöhnliche Hobbys und Leidenschaften gehabt, nämlich Malerei, Schreiben, Dichten. Da sind Sie aber im Internat eigentlich ganz gut mit weitergekommen, oder? Das wurde da gesehen und das durften Sie machen und mussten sich auch nicht so in Anführungszeichen schämen, wie vielleicht vorher noch auf Ihrer Dorfschule, ne?
Genau, im Dorf war es irgendwie so, als Grundschüler angefangen habe zu erzählen, ich lese Bücher, da war ich der Exot. Ne? Mhm. Und als ich denen erzählt habe, ich will Ornithologe werden, Vogelkundler, das fanden die auch alles nur sehr sonderbar. Aber im Internat war das irgendwie ganz selbstverständlich. Es gab auf Garstung den berühmten Kunstsammler, Dichter, Künstler Franz Josef van der Grinden, ältester Beuys-Freund, der mit seinem Bruder zusammen die große Beuys-Sammlung zusammengetragen hat, die heute im Museum Schloss Meuland am Niederrhein ausgestellt wird. Und der war so etwas wie der Patron von allen, die kreativ was machen wollten. Der hatte eine universale Bildung, der war ein großer Fan der expressionistischen Lyrik und der großen Romane und empfahl uns Literatur und empfahl uns Bücher und irgendwie erzählte aber gleichzeitig auch von schamanischen Ritualen und von Zen-Buddhismus und von asiatischer Kalligrafie und gestischer Malerei und so. Und der öffnete für viele von uns so diese ganzen Welten, die wir von zu Hause aus nicht kannten. Und dann fing ich halt eben an, mich so durch die Bücher durchzulesen. Und dann war bei Hermann Hesse im Steppenwolf, der trinkt dann ja auch. Hermann Hesse hat selber mal auf dem Monte Verita eine Entziehungskur gemacht. Und so dieses in den Rausch gehen war da ganz wichtig. Bei Dostojewski hat man solche Figuren. Das waren dann so die Prägefaktoren. Und im Internat realistischerweise 550 Jungs zwischen 10 und 20. Also ne, sobald solche männerbündischen Organisationen auf den Plan treten, wird sowieso strukturell viel getrunken. Egal, ob das jetzt nun Internate oder Armeeeinheiten oder was immer sind, Kegelclubs.
Können Sie sich denn erinnern, wann Sie zum ersten Mal so einen Zusammenhang hergestellt haben zwischen dieser aufkommenden Traurigkeit, die Sie gespürt haben, und dem Bewusstsein, da hilft mir Alkohol?
Sehr früh, mit 16, 17. 16, 17. Also ich habe irgendwie mit 16, 17 spätestens angefangen, sowas wie eine depressive Störung oder Depressionen zu entwickeln. In den 80er Jahren ging man ja deswegen nicht zum Psychiater. Ein Hausarzt hätte einen da auch nicht hingeschickt. Insofern kam ich dann auch nicht dazu, irgendwelche Psychopharmaka zu nehmen, die dann vielleicht ein Botenstoffungleichgewicht in meinem Gehirn ausgeglichen hätten, sondern ich habe gemerkt, ich wache morgens mit Angst und Panik und Düsternis auf, und wenn ich dann irgendwie nachmittags nach der Schule mir ein Glas Wein oder einen Schnaps einschenke und dann mich in meine Künstlerexistenz stürze, sprich melodramatische Gedichte schreibe oder wild expressive Bilder male, dann geht es mir besser. Ja. Und wenn ich dann irgendwie den Rest des Tages irgendwie so 2-3 Flaschen Bier in den ersten Jahren oder eine Flasche Wein trinke, dann ist die Dunkelheit weg. Und das deckte sich dann im Grunde auch mit dem, was in Künstler- und Schriftstellerbiografien, Tagebüchern, ich habe dann die Tagebücher von Max Beckmann gelesen und irgendwie die Briefe von Van Gogh, und das deckte sich im Grunde mit dem, was man da eben auch so wahrnahm.
Dass man sich vermeintlich besser fühlt nach dem Alkoholgenuss. Jetzt ist es ja so, wenn man so ein junger Mensch ist, der schon regelmäßig trinkt, kann man es ja wahrscheinlich noch ganz gut verstecken, nehme ich mal an. Haben Sie sich denn jemandem anvertraut in der Zeit, also Eltern oder einem speziellen Lehrer oder irgendjemanden, allein mit dieser Traurigkeit umzugehen?
Nee, also das war nur ein Gespräch unter uns Mitschülern. Da gab es natürlich so 2-3 beste Freunde. Mein allerbester Freund, der bis heute mein bester Freund ist, der litt unter ähnlichen Symptomen. Der trank allerdings grundsätzlich nicht, der ging einen anderen Weg. Wir haben natürlich miteinander darüber gesprochen, mit anderen Mitschülern zum Teil eben auch. Aber ansonsten habe ich natürlich das auch als in Anführungszeichen Berufskrankheit gesehen. Mhm. Die Düsternis, der Schmerz, Kunst kommt irgendwie.
Kunst muss leiden.
Ja, Kunst kommt aus dem Leiden, kommt aus dem Leiden an der Welt, dass man sich nicht aushält, aus dem Liebesschmerz, aus der Sehnsucht, im Endeffekt aus dem Transzendenten, dass wir diese Welt und diese Begrenzung unseres Körpers und Geistes einfach nicht aushalten, weil wir in eine andere Sphäre vordringen wollen. Das habe ich sozusagen alles erstmal für selbstverständlich genommen. Wenn ich diese Sensibilitäten, die nötig sind, um Kunst zu machen, habe, dann sind das andere sozusagen Berufskrankheiten.
Okay. In dem Lebenslauf haben wir ja auch vorhin gehört, dass im Internat eine nicht auszuhaltende Strenge geherrscht hat. Wie sah die denn aus?
Naja, in den ersten Jahren hatten wir noch Gruppenschlafsäle mit bis zu 8 Jungs. Das heißt, es gab überhaupt keinen Privatraum. Hm. Um 8 Uhr musste in den ersten Jahren das Licht ausgemacht und der Mund gehalten werden. Und das ging dann mit zunehmendem Alter irgendwie ein bisschen länger. Aber sobald man nach dieser jeweiligen Schließzeit noch mit irgendjemandem gesprochen hat, musste man am nächsten Tag fegen oder auch irgendwie Graben ausschütten. Also ich habe einen Großteil meiner Freizeit, die sowieso nur von 2 bis 4 nachmittags war, mit einem Besen in der Hand verbracht.
Oh Gott.
Dazu irgendwie 7 bis 8 Mal pro Woche alle möglichen gottesdienstlichen Veranstaltungen. Wenn man die geschwänzt hat, gab es auch wieder Strafdienst. Es gab mehr oder weniger striktes Verbot, Mädchen aufs Gelände zu holen. Also es gab einfach keine. Es waren 550 Jungs, also sozusagen Testosteronbomben spätestens ab 13, mit der entsprechenden Aggressivität und die pädagogischen Methoden. Natürlich wurde auch noch geohrfeigt und es gab Kopfnüsse neben den sozusagen klassischen Strafen wie eben Fegen, Umgraben, irgendwie solche Dinge. Das Ganze war von dem Selbstverständnis her schon so ein bisschen gedacht als eine Kaderschmiede für die katholische Gegenbewegung zu 68. Und dementsprechend sollten wir eine starke Gemeinschaft von Gläubigen werden, die dann irgendwann mal den langen Marsch durch die Institutionen hinter den 68ern macht und alles wieder in Ordnung bringt.
Das hat bei Ihnen ja nicht so gut geklappt.
Hat nicht so gut geklappt. Nee, insgesamt war das dann in den letzten Jahren mäßig erfolgreich, weshalb die Kooperation mit dem Bistum dann auch immer weiter zurückgefahren wurde.
Aber Sie haben Malerei studiert nach Ihrem Schulabschluss. Das war dann so Mitte der 80er, oder?
Ende der 80er.
Ende der 80er haben Sie Malerei studiert, genau. Ich nehme an, da wurde auch viel getrunken.
Klar. Also an der Kunstakademie in Karlsruhe wurde sowohl seitens der Professoren viel getrunken. Also zu meiner Zeit, da gab es eine ganze Reihe, die auch schon Entzüge hinter sich gebracht hatten. Irgendwie einer wurde dann plötzlich gelb und durfte gar nichts mehr trinken, nachdem er irgendwie vorher jahrelang immer mit klackernder Tüte um 7 irgendwie in sein Atelier gegangen war, also abends um 7 und dann den Rest der Nacht da trinkend und malen verbrachte. Und es gab natürlich einen Bierautomat und im Sommer saßen die Profs auch gerne mal mit einer Kiste Bier und so einer Pappkarton Jägermeister im Innenhof und tranken halt einfach. Und das gehörte natürlich sozusagen, Karlsruhe war eine Malerakademie und in den ersten 2 Jahren zumindest rein männlich, was den Lehrstuhl anlangte. Und da gehörte das einfach zum Duktus dazu. Man war Malerfürst und gerierte sich eben mit dieser großen Geste, einschließlich Silberringen und Spazierstock mit Knauf.
Wirklich, und, Gott. Ja. Ein bisschen albern, ne? Jetzt sind Sie ja total unter Jungs und Männern sozialisiert worden. Auf dem Internat, dann später im Studium, haben Sie gerade erzählt. Wie haben Sie denn Ihre Frau getroffen?
Naja, meine Frau habe ich in der Benediktinerinnenabtei getroffen. Die hat da die Buchhandlung geleitet. Und dann sind wir erst lange sehr gute Freunde gewesen. Und irgendwann waren wir dann zusammen.
Und hatten Sie das Gefühl, Sie sind so ein bisschen linkisch, weil Sie nicht so flirten geübt haben in all den Jahren als junger Mann, als Teenager? Weil normalerweise geht man auf Partys, dann knutscht man beim Flaschendrehen rum oder bei Wahrheit oder Pflicht. Das hatten Sie ja alles nicht. Sie waren ja totales Greenhorn.
Ja, es war nicht ganz so schlimm. Es wurde dann irgendwie im Internat für die Unterprimaner, also 12-Klässler, ein Tanzkurs angeboten mit Realschülerinnen, die 15 waren. Da konnte man dann mal probieren, wie das mit dem Flirten so ist. Ansonsten war es schon relativ schwierig, weil die Jungs in diesem Internat im ganzen Kreis auch als elitäre, arrogante Kotzbrocken galten und sowieso nicht besonders hilfreich. Attraktiv. Also das war nicht hilfreich und ich habe schon so ein bisschen gedacht, irgendwie, als ich dann so mit 19 nach Mainz kam, um Zivildienst zu machen und dann in einem Studentenwohnheim gewohnt habe, dass mein Bild von jungen Frauen der Gegenwart eigentlich aus Romanen des 19. Jahrhunderts stammte und ich auch anfangs nicht so richtig wusste, wie da jetzt so die genauen Regeln sind. Also der klassische Liebesbrief war auch in meiner Generation schon so ein bisschen von vorgestern und wurde eher als, wie würde man heute sagen, weird wahrgenommen.
Aber es hat ja geklappt. Was ich sehr spannend finde, Sie haben ja neben Ihrem Studium, weil die Kunst hat ja dann auch nicht so viel abgeworfen, erstmal haben Sie gejobbt am Flughafen in Frankfurt als Fluggastkontrolleur. Das war, glaube ich, eine ganz spannende Zeit, oder? Haben Sie da was mitgenommen für Ihre Bücher, für Ihre, keine Ahnung, diese vielen Kontakte, die man da auch hat, ne?
Also ich fand das ganz gut. Ich habe ja in den letzten Jahren auch immer mal wieder junge Leute beim Schreiben ihrer ersten Bücher unterstützt und ich sage ihnen immer, ihr müsst nicht in Germanistik promovieren, wenn ihr gute Romane schreiben wollt. Macht Dienstleistung, geht in die Kneipe, geht irgendwo was verkaufen, macht irgendwie Security, irgendwie sowas. Weil ich tatsächlich die Erfahrung gemacht habe, ich wurde rausgeworfen aus dieser Blase, wie man heute sagt, von Intellektuellen und Künstlern und Lehrern und fand mich plötzlich unter Handwerkern und Leuten, die aus irgendwelchen Gründen in diesem Beruf gelandet waren. Es waren irgendwie 1500, die diesen Job in Frankfurt am Flughafen machten, vom ehemaligen Gärtner über Handwerksmeister, Kaufleute bis hin zu arbeitslosen Geisteswissenschaftlern, die irgendwie als Soziologen keine Promotionsstelle und auch sonst keinen Job gefunden hatten. Und zu denen zählte ich dann irgendwie als Künstler auch. Und man saß eben mit Leuten im Aufenthaltsraum, stand mit denen am Gerät, mit denen man normalerweise als Intellektueller so gar nichts zu tun gehabt hätte. Da lagen dann die Bildzeitungen und irgendwie die anderen einschlägigen Boulevardblätter. Die politischen Ansichten waren auch nicht immer so, dass ich die für diskursfähig gehalten hätte. Und das musste man sich eben alles anhören. Und gleichzeitig hat man als Fluggastkontrolleur an der Kontrollstelle, ich habe es mal so durchgezählt, in so einer Schicht um die 1500 Mikrobegegnungen mit Leuten, die man auch nicht kennt, aus der ganzen Welt. Von Oma, die zum ersten Mal nach Mallorca fliegt, über den Frankfurter Banker, der da morgen um 6:30 völlig genervt nach London flog und irgendwie einem sagt, junger Mann, wenn Sie an der Schule ein bisschen besser aufgepasst hätten, müssen Sie ja jetzt auch nicht stehen.
Können hat Sie mal der machen? Gesagt?
Ja, ja, so. Also man hatte irgendwie sozusagen das gesamte Spektrum von Menschen, auch von Reaktionsweisen und das auch noch international. Also genauso den schwer betrunkenen finnischen Geschäftsmann wie den gut gelaunten Afrikaner oder den stolzen Araber. Und für alle die muss man innerhalb von Bruchteilen von Sekunden die richtige Ansprache finden. Denn neben der Kontrolle, die sicher sein soll oder Sicherheit herstellen soll, muss man eben auch dafür sorgen, dass der ganze Ablauf möglichst reibungslos ist. Dass es also nicht zu Schreiereien kommt, dass irgendwie niemand irgendwie anfängt zu pöbeln oder irgendwie einen Aufstand zu proben. Und dafür muss man im Grunde jeden, der da kommt, relativ schnell einschätzen und sehen, ah, der ist wahrscheinlich so, da gehe ich mit ein bisschen Humor dran. Hier muss ich jetzt Autorität und Strenge mimen. Hier bei Oma, da bin ich irgendwie mal ganz nett und lustig und damit die keine Angst hat, wenn die da jetzt durchgeht. Und da lernt man natürlich, weil man Konflikte vermeiden will und diesen ganzen Prozess so reibungslos wie möglich über die Bühne bekommen will, sehr viel an Menschenkenntnis. Und davon profitiere ich eigentlich bis heute. Und man hat sehr viele Mikrobegegnungen. Schöne und schreckliche.
Standen Sie wie ein Schwamm.
Ja, genau.
Im ersten Teil Ihres Buches Entzugs, da beschreiben Sie ja sehr ausführlich, wie so ein Suchtalltag aussieht, wie der Protagonist das überhaupt organisiert. Und ich sage ganz ehrlich, ich habe das gelesen und ich habe so richtig Atemnot gekriegt, weil ich mir gedacht habe, man ist alkoholkrank, dann muss man ständig lügen und verstecken und immer gucken, dass man diesen Pegel hält. Vielleicht beschreiben Sie nochmal, wie so ein Suchtalltag aussieht. Also man steht morgens auf und merkt man dann direkt, man muss was trinken oder kommt das später im Tag?
Also bei mir war es in den letzten Jahren, wo ich getrunken habe, dann so, dass sich so eine klassische körperliche Abhängigkeit eingestellt hat. Das ist ja nicht immer so. Also ich habe auch die ersten fast 20 Jahre getrunken, dass ich zwar psychisch abhängig war und irgendwie gemerkt habe, es geht mir ganz schlecht, wenn ich nichts trinke. Aber eben noch nicht so, dass mein Organismus auf einen bestimmten Pegel geeicht war. Und da hat es irgendwann so einen Kipppunkt gegeben, wo ich gemerkt habe, oh, wenn ich jetzt nichts trinke, dann fange ich an zu zittern, dann bricht mir der Schweiß aus und dann kommt Angst. Und wenn sich dieser Zustand eingestellt hat, dann muss man einfach trinken. Und ansonsten wird man sozial auffällig. Also ich konnte dann im Grunde morgens zum Frühstück keine Kaffeetasse an den Mund führen, bevor ich nicht einen Schnaps getrunken habe.
Und, weil Sie gezittert haben.
Weil ich so stark gezittert habe, dass die Tasse leer gewesen wäre, wenn sie an meinem Mund angekommen wäre.
Also das ist auch nicht so ein bisschen shaky, sondern richtig schweres Zittern.
Genau, richtig schweres Zittern. Das hat auch irgendwie nach der Entgiftung insgesamt 6 Wochen gedauert, bis ich meinen Namen wieder halbwegs schreiben konnte. Also geordnet und zügig. Und es war auch nicht klar, ob das jemals wieder weggehen würde. Und dann ist es eben so, ich habe, das haben sie dann in der Klinik festgestellt, so einen Pegel von ungefähr 2 Promille halten müssen, konstant. Und wenn man dann aber irgendwie so Mitternacht dann endgültig vermutlich mit einem Pegel von 3 bis 4 Promille einschläft und dann die nächsten 5, 6 Stunden Alkohol abgebaut wird, dann wacht man irgendwann, jedenfalls war das bei mir so, zwischen 5 und 6 auf, weil man am ganzen Leib zittert. Und man muss was trinken, sonst kann man nicht weiter schlafen. Und man muss auch was trinken, jedenfalls wenn jemand neben einem liegt, weil die sonst wach wird und merkt, was ist denn da los? Wieso schlottert der denn am ganzen Leib? Und wieso ist das Bettlaken klitschnass? Also bin ich dann quasi zwischen 5 und 6 aufgestanden, in die Küche gegangen, habe natürlich vorher immer gesorgt, dass in den Flaschen auf dem Barwagen genügend drin war, dass ich schnell und unkompliziert mir entweder ein halbes Wasserglas Wodka einschütten konnte oder mal eben so eine Flasche an den Hals setzen konnte. Was der Organismus morgens um 6 einfach nicht will. Das heißt, man muss Schlucktechniken entwickeln, damit man den ganzen Scheiß nicht sofort wieder auskotzt. Ja. Aber wenn er nicht drin bleibt, kann man nicht weitermachen. Und dann bin ich irgendwie so um 8 dann irgendwie aufgestanden, hatte im Bad so ein Medikament, dreierlei Tropfen, manchmal auch Klosterfrau Melissengeist oder St. Georgs Klosterbalsam, sprich so Medikamente, die zu 70% aus Alkohol bestehen und ansonsten noch aus ein paar Kräutern, die für dieses oder jenes gut sein wollen. Und dann kann man davon eben auch nochmal eben wieder einen Schluck in den Zahnputzbecher kippen, mit ein bisschen Wasser versöhnen und dann ist man sozusagen frühstücksfähig. Und dass man eine Fahne hat, liegt einfach daran, weil man wieder Magenprobleme hatte und da eben so dieses Medikament dann dagegen genommen hat.
Also man legt sich permanent irgendwelche Rechtfertigungen zu.
Rechtfertigungen zu. Und wenn man dann sowieso schon mal eine Fahne hatte, dann irgendwie morgens halt erstmal sehen, dass man so lange wie möglich mit Wodka durchkommt, weil der ja angeblich keine Fahne macht. Ich glaube, so 100% stimmt das nicht, jedenfalls von den Reaktionen, die ich dann hatte. Und dann als niederrheinischer Schriftsteller macht man dann einen Frühschoppen, so um 12, 12:30, trinkt schon mal ein Bier und einen Schnaps, den trinkt man dann so halb offiziell und zum Mittagessen kann man ja mal ein Glas Wein trinken, warum nicht auch ein zweites, können wir nochmal einen Schnaps trinken. Und dann hat man so ein paar Getränke, die man offiziell trinkt. Sobald man dann wieder allein ist, sieht man zu, dass man aus den diversen Depots, die man in der Wohnung angelegt hat, in der Hoffnung, dass sie niemand findet außer einem selber, immer wieder einen Schluck nimmt, um den Pegel aufrechtzuerhalten.
Ihre Frau hat das natürlich mitbekommen irgendwann. Wie waren denn da die ersten Gespräche miteinander? Also Sie haben sich gerechtfertigt, haben Erklärungen gefunden, haben das alles mit diesem Künstlermythos gerechtfertigt. Aber wie war denn Ihr Zusammenleben? Sie hatten ja dann auch ein Kind zusammen. Wie hat
das denn geklappt? Ja, das wurde natürlich alles immer schwieriger und wurde immer schlimmer. Und ich meine, wir haben uns dann dauernd gestritten, ne, weil ich entweder versucht habe, irgendwie das jetzt mit der Arbeit zu rechtfertigen oder eben so den sentimental melodramatischen Trauerkloß gegeben habe. Irgendwie dann fängt man dann auch mal an zu weinen, weil es einem so schlecht geht, ne, und in der Hoffnung, dass man damit Mitgefühl generiert oder man wird aggro. Also ich bin jetzt nie aggressiv im gewalttätigen Sinne geworden, aber man schimpft dann halt so rum und sagt irgendwie das offenbar das Verständnis für diese Situation, diese schwierige Situation, in der man jetzt nun gerade mit seinem Roman ist, fehlt. Naja, es hätte nicht mehr lange dauern dürfen. Also dieser letzte Absturz hat ziemlich genau ein Jahr gedauert, währenddessen ich zum Teil auch dann noch unterwegs war. Also wenn das 2-3 Monate länger gegangen wäre, wäre meine Frau mit der Tochter sicherlich weg gewesen.
Ja. Bei Ihrem Protagonisten im Buch ist es ja so, dass der Brief des Verlegers, eine Nachricht des Verlegers, Ihren Hauptdarsteller eben dazu gebracht hat, sich zu überlegen, mit dem Trinken aufzuhören. Ist das autobiografisch? War das bei Ihnen auch tatsächlich so?
Ja, das war auch so. Ich hatte irgendwie damals einen Roman geschrieben, der später unter dem Titel Ein Zimmer im Haus des Krieges erschienen ist, wo es um einen jungen Deutschen geht, der sich einer islamistischen Terrorgruppe in Ägypten anschließt. Und den ersten Teil, die ersten 90 Seiten, habe ich quasi aus dessen Ich-Perspektive geschrieben. Und um da wirklich im Sinne des Method Writing irgendwie in den Kopf reinzukommen, hatte ich auf eigene Faust so einen Entzug gemacht, was im Nachhinein sich auch schon als riskant herausgestellt hat. Da habe ich auch 3 Tage zitternd im Bett gelegen. Ein Arzt hätte mir gesagt, mach das nicht alleine. Ja. Aber das ging dann irgendwie und dann hatte ich 8 Monate nichts getrunken während des ersten Lebensjahres meiner Tochter. Und dann im zweiten Teil spielt der deutsche Botschafter eine Hauptrolle, der auch irgendwie ungesund lebt und zu viel trinkt. Ein Alt-68er, habe ich gedacht, dann kann ich jetzt auch wieder trinken. Mhm. Und dann ist das quasi völlig gekippt. Das heißt, ich war ein Jahr lang sternhagelvoll und hatte dann 80 Seiten des zweiten Teils an meinen Verleger geschickt, der gleichzeitig mein Lektor war, und bekam zum ersten Mal eine Rückmeldung: Du, das ist leider nicht so, wie ich das von dir gewohnt bin, und so ist es auch noch nicht gut und so geht das nicht. Und als diese E-Mail auf meinem Rechner auftauchte eines Morgens, bekam ich tatsächlich Panik und habe gedacht, okay, jetzt kann ich diese Arbeit nicht mehr machen. Das heißt, ich werde bald kein Geld mehr verdienen. Es wird mit mir vollständig bergab gehen und mit allen anderen auch. Und es gibt noch so viele Bücher, die ich schreiben muss. Ich muss jetzt aufhören. Ja. Und dann hat es irgendwie noch ein bisschen gedauert, wo ich so das Gelände sondiert habe, was man machen kann, bis ich zu meiner Frau gesagt habe, diesen Satz des Tiefpunkts: Ich kann nicht mehr, ich bin Alkoholiker, ich muss einen Entzug machen.
Wie hat sie da reagiert?
Und die hat gesagt, ja, ich weiß, aber dann bitte sofort.
Okay, und das haben sie gemacht?
Ja, sofort. Ich bin dann am selben Tag zum ersten Mal nach 6 oder 7 Jahren mal wieder bei einem Arzt gewesen. Das hatte ich vorher vermieden, weil ich gedacht habe, wenn der mir Blut abnimmt, dann weiß er sofort, wo der Hase langläuft. Ja. Und habe dem das dann auch gesagt. Und er war ganz entspannt. Er war ein alter Arzt, der war da irgendwie im Prenzlauer Berg. Der hatte schon die ganzen Prenzlberg-Dichter mit Leberproblemen irgendwie behandelt, schätze ich mal.
Oh Gott.
Der sagt, ja, weißt du schon, wo du hingehen willst, in welche Klinik? Und dann habe ich gesagt, ja, ja, da und da hin. Ja, ja, die sollen gut sein. Ja, ich kann sich da mal vorstellen, ich schreibe dir eine Überweisung. Da musst du noch zur Krankenversicherung. Und dann ging es tatsächlich wieder erwarten erstaunlich schnell. Ich glaube, ich hatte innerhalb von 2,5 Wochen in der Klinik einen Termin, wo ich da einrücken konnte.
Dann geht so ein Entzug los, eine Entgiftung. Sie haben ja gerade schon gesagt, das darf man eigentlich nicht ohne ärztliche Aufsicht machen. Das ist viel zu gefährlich. Mhm. Das heißt, Sie liegen dann in einem Bett mit mehreren Menschen, in Ihrem Fall glaube ich sogar, ne, in einem Zimmer. Mhm. Und dann geht das große Zittern los, ohne irgendwelche medikamentöse Unterstützung?
Naja, es gibt eine medikamentöse Unterstützung, wenn die festgestellt haben, dass also tatsächlich eine schwere physische Abhängigkeit vorliegt. Dann gibt es ein Medikament, das heißt Distraneurin. Das funktioniert so ein bisschen methadonartig, aber die physiologischen Prozesse bei Alkohol und Heroin, habe ich damals gehört, sind anders. Aber es ersetzt sozusagen an den Schaltstellen des Gehirns den Alkohol, damit es nicht zu einem Delirium kommt, was oft mit einem Komplettzusammenbruch des gesamten Organismus einhergeht. Und das habe ich auch bekommen. Und das schleicht man dann so sukzessiv über mehrere Tage allmählich aus, damit der Organismus sich so ganz langsam an die Nüchternheit gewöhnt. Aber der Tremor, der auf eine Nervenschädigung, Überreizung, das was Zittern, weiß ich ne? was, das Zittern, das geht davon nicht weg. Da gibt es dann zwar auch Medikamente, die das so ein bisschen, aber das hat bei mir wahnsinnig lange gedauert, bis da überhaupt irgendwas gewirkt hat. Also ich habe da gelegen, habe gezittert und geschwitzt und alle meine Sünden aus den letzten 25 Jahren tauchten vor meinem inneren Auge wieder auf und ich habe mich gefühlt, als würde ich wirklich mindestens mal durchs Fegefeuer, wenn nicht durch die Hölle wandern und das alleine.
Kann man alles in Ihrem Buch nachlesen. Wir gehen jetzt gleich mal zu dem Moment, in dem Sie clean waren, in dem Sie rausgekommen sind in ein neues Leben. mit ganz vielen neuen Gefühlen, Empfindungen. Also wenn man so viele Jahre immer betäubt ist vom Alkohol, ich kann mir vorstellen, das ist ja wie eine Wiedergeburt ein bisschen, ja, oder?
Auf jeden Fall. Also ich meine, erstmal war das Ganze noch so ein bisschen beeinträchtigt, dadurch, dass ich natürlich nicht wusste, wie reagiert jetzt mein gesamtes Umfeld, welche Verluste von Freunden irgendwie habe ich, wer will nichts mehr mit mir zu tun haben, ist irgendwie schockiert und so. Das hat sich im Endeffekt in überschaubaren Grenzen gehalten. Also die meisten Leute sind geblieben und waren froh, dass es vorbei war und ich mich nicht zu Tode gesoffen hatte. Und dann durch das Zittern und das irgendwie physisch doch in einem eher angegriffenen Zustand sein, irgendwie war sozusagen die große Begeisterung erstmal noch nicht so gigantisch. Aber ich hatte das Gefühl, ich bin wirklich in einer völlig neuen Lebensphase angekommen. Und dann so sukzessiv habe ich gemerkt, wie tatsächlich der Blick sich weitet. Man macht sich das ja nicht so klar, wenn man trinkt, dass Alkohol auch sozusagen das Sehfeld verkleinert. Das ist einer der Gründe, weshalb man beim Autofahren nicht trinken darf, weil nicht nur, weil man zittert oder irgendwie sonst irgendwie komische Wahrnehmung, sondern einfach, weil das Gesichtsfeld so klein ist. Und das wird dann das so ganz, ganz langsam wird das immer größer. Und die gesamte Wirklichkeit, die gesamte Welt bekommt wieder scharfe Konturen. Es war vorher immer alles so ein bisschen durch so ein Weichzeichner, so ein bisschen verschwommen, so ein bisschen vage. Und auf einmal wird die ganze Welt sehr präzise und sehr hart und sehr klar. Vielleicht auch einer der Gründe, weshalb man trinkt, weil man mit einer gewissen Sensibilität ausgestattet diese Härte und Klarheit irgendwie nicht aushält. Und dann war sie aber so da, dass ich gedacht habe, wow, das ist ja wirklich eine neue Wirklichkeit, die ich da sehe und nicht nur so ein anderer Aggregatzustand, sondern ich nehme wirklich alles, was man tut in diesem Leben als Erwachsener, völlig neu wahr. Ob das jetzt irgendwie einkaufen ist oder essen oder irgendwie mit Freunden zusammensitzen, wandern, in den Wald gehen, spazieren, Sex. Alles ist irgendwie plötzlich so, als würde man es zum ersten Mal machen. Das war schon eine, irgendwie so die ersten 2 Jahre zog sich das im Grunde hin, dass ich ihn bei jedem Supermarkt Besuch gedacht habe, wow, was es alles gibt und wie klar und schön das alles ist.
Und wahrscheinlich hatten Sie auch viel mehr Zeit wieder in Ihrem Leben, oder?
Das kommt natürlich dazu. In der Endphase des Trinkens hatte ich noch so 1 bis 2 Stunden am Tag, wo ich gerade genug getrunken hatte, um arbeitsfähig zu sein oder überhaupt lebensfähig zu sein, aber noch nicht zu viel, um nicht schon wieder in so einem dämmerig-dösigen Zustand zu sein. Und irgendwie auf einmal hatte der Tag wieder 24 Stunden, von denen ich irgendwie 16 wach und bei klarem Geist war und irgendwie Dinge machen konnte und irgendwie Dinge wahrnehmen konnte. Auch das war für alles irgendwie ganz wunderbar. Eine andere Konzentrationsfähigkeit. Ich konnte mich ganz anders wieder auch auf Themen einlassen und mich mit Dingen beschäftigen, die ich auch für die Arbeit brauchte oder rein aus Interesse. Und irgendwie konzentriert lesen, Romane, das ging ja vorher alles gar nicht.
Und vor allem, was ich toll finde, diese große Angst bei Ihnen, dass Sie nicht kreativ sein könnten, dass Sie eine Schreibblockade bekommen ohne Alkohol, das war alles unbegründet. Das heißt, Sie sind einfach ein kreativer Geist.
Ja, ich weiß nicht, offenbar war das unbegründet. Also es haben sich sehr schnell dann irgendwie andere Möglichkeiten der Themenfindung gefunden und das haben sich irgendwie andere Themen auch als zentral und wichtig herausgestellt. Und auf eine komische Weise funktionierten diese Produktionsvorgänge einfach weiter, nur jetzt wieder besser. Und tatsächlich habe ich seitdem nie wieder so eine wirkliche Schreibblockade gehabt, wie ich die in den Jahren davor irgendwie immer hatte, regelmäßig, alle paar Monate, funktionierte gar nichts mehr.
Ja. Und mit Ihrer Frau sind Sie glücklich zusammen, nach wie vor? Die ist den ganzen Weg mit Ihnen gegangen?
Die ist den ganzen Weg mitgegangen, Gott sei Dank. Und ja, das war natürlich auch toll, dann plötzlich wieder ein Partner zu sein, der diesen Namen auch verdient und im Leben als Partner zur Seite steht, Entscheidungen mitfällt und nicht nur irgendwie in so einem Dämmerzustand ist. Auch wieder ein richtiger Vater zu sein, also mit meinem Kind wahnsinnig viele Dinge zusammen zu unternehmen und Spaß zu haben, dem beim Aufwachsen zur Seite zu stehen, zur Seite zu gehen und nicht nur irgendwie umzukippen, wenn ich gesagt bekomme, kannst du da mal die Schuhe binden, weil ich, sobald ich in der Hocke war, irgendwie das Gleichgewicht verloren habe.
Ja, also Sie trinken ja schon seit über 20 Jahren nicht mehr, muss man dazu sagen. Ne? Das ist ja schon eine ganze Weile.
Das ist schon eine ganze Weile.
Trockener Alkoholiker, haben Sie vorhin schon mal gesagt. Das heißt, man bleibt Alkoholiker, man hat diese Suchterkrankung, aber ist trockener Alkoholiker. Sie würden jetzt nicht von sich sagen, Sie sind kein Alkoholiker mehr.
Nee, ich bin Alkoholiker. Ich würde wahrscheinlich, wenn ich jetzt mich hinsetzen würde und denke, heute ist ein schöner Tag, auch jetzt trinke ich mal ein Glas Wein, würde ich davon ausgehen, dass das damit verbundene Scheitern und die ganzen Reflexe des Organismus zur Folge hätten, dass ich binnen eines Monats wieder bei einer Flasche Schnaps plus X am Tag wäre.
Also das ist einfach erledigt.
Das ist einfach erledigt. Aber ich habe, wie gesagt, Gott sei Dank das Bedürfnis auch gar nicht. Ich freue mich an der Klarheit und an der Präzision der Wahrnehmung.
Total. Man kann so ein wunderbares Leben führen ohne Alkohol. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Über 2 Millionen Menschen in Deutschland sind alkoholkrank. Das muss man sich echt mal im Hirn zergehen lassen, ja. Und viele haben in ihrer Familie diese Problematik. Sie haben es jetzt am eigenen Leib erlebt. Was raten Sie denn Angehörigen? Wie verhält man sich dazu? Weil das ist so, so schwer. Vor allem auch diese Grenze zu erwischen. Wann ist einer einfach mal lebenslustig und trinkt halt gerne? Und dann, wann wird es problematisch? Gibt es überhaupt einen unproblematischen Alkoholkonsum?
Naja, da scheiden sich natürlich die Geister. Jetzt im Moment geht die Tendenz ja eher dahin, auch seitens der Mediziner und was man so in den einschlägigen Zeitungen und Zeitschriften liest, zu sagen, nein, eigentlich gibt es keinen unproblematischen Alkoholkonsum. Alkohol ist ein Zellgift. Ja. Das nur dann nicht schadet, wenn man es überhaupt nicht zu sich nimmt. Nun leben wir in einem alkoholbasierten Kulturkreis. Es gibt Leute, die sagen, die menschliche Zivilisation ist erst sesshaft geworden, weil die Leute Getreide anbauen wollten, um Bier brauen zu können. Weiß ich nicht, kann ich nichts zu sagen. Es gibt sehr viele unterschiedliche problematische Szenarien. Ich glaube, wenn man erstmal anfängt, Probleme mit dem Schnaps zu bekämpfen, ist man schon auf der problematischen Seite. Und das tun natürlich viele. Boah, ich habe jetzt Stress, jetzt brauche ich erstmal einen Schnaps. Ist so ein Standardsatz. Und dann gibt es sozusagen die allmähliche Annäherung an die Sucht über eine psychische Abhängigkeit. Viele Leute haben so, dass sie nach der Arbeit dann jetzt erstmal ein Bier trinken oder einen Wein trinken und das gehört auch irgendwie dazu. Viele Leute sagen mir, naja, also so, ich teile mir dann mit meinem Mann schon abends eine Flasche Wein. Ist das schon Sucht? Weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Es ist auch immer eine Frage des subjektiven Empfindens. Also ich weiß Leute, die trinken ab und zu viel und haben das Gefühl, es ist wirklich hochproblematisch und es scheint Leute zu geben, die das Gefühl haben, dass das nicht der Fall ist. Mhm. Die physische Abhängigkeitsgrenze, wenn also schwere Entzugserscheinungen auftreten, wenn man trinkt, die ist sicherlich so eine ganz harte Markierung. Mhm. Ab dem gibt es dann auch keinen Weg zurück mehr ohne ärztliche Unterstützung. Ich würde immer sagen, als Angehöriger, als Freund, wenn man das Gefühl hat, jemand trinkt dezidiert zu viel, dann ist das Gefühl fast immer richtig, weil die meisten Leute, die so viel trinken, dass man das Gefühl hat, es ist zu viel, trinken mehr, als man wahrnimmt. Und dann ist es erst recht zu viel. Aus der Suchtberatung, Suchttherapie heraus würde ich immer sagen, wenn diejenigen, die trinken, in meinem Umfeld nicht gewalttätig aggressiv werden, ist das Einzige, was hilft bei allen Suchterkrankungen, Konfrontation. Also sich nicht auf die sichere Seite, ach, ich guck mal drüber weg, der ist jetzt ein bisschen gut gelaunt, ist jetzt gut, vor 4 Tagen war er auch schon ein bisschen gut gelaunt. Wenn man jemandem helfen will im unmittelbaren Umfeld, ist es, glaube ich, das Einzige, was hilft, zu sagen, ich glaube, du trinkst zu viel, du bist Alkoholiker. Hast du da mal drüber nachgedacht? Hast du mal einen Test gemacht? Willst du mal irgendwie so einen Fragebogen ausfüllen, wo du für dich selber irgendwie sehen kannst, ob dein Trinkverhalten sich noch im Rahmen des Normalen befindet? Dann wird die häufigste Reaktion tatsächlich, glaube ich, so sein, wie ich das jetzt eben auch bei mir geschildert habe. Entweder die Leute werden wehleidig. Oh ja, mir geht's so schlecht. Ja, stimmt natürlich, ich weiß, aber mir geht's jetzt gerade so schlecht, ich muss jetzt. Mhm. Oder sie werden aggressiv. Du verstehst nicht, was ich hier mache. Das ist irgendwie jetzt für mich, irgendwie, das gehört auch einfach dazu. Und für mich ist das ein Zeichen von Kultur, von Lebensfreude. Na, es gibt die unterschiedlichsten Reaktionen. Ja, ja. Die muss man aushalten, wenn man sich entschließt, jemanden zu konfrontieren. Es ist aber vielleicht ganz gut, sich im Vorhinein klarzumachen, es gibt so diverse 3, 4, 5 Standards, mit denen Süchtige je nach Situation auf die Konfrontation reagieren. Und wenn ich mir die vorher schon mal klar gemacht habe, kann ich in der Situation auch besser damit umgehen.
Ihr Buch Entzug ist eine große Bereicherung, finde ich, dass Sie Ihre Geschichte so schonungslos aufgeschrieben haben. Natürlich ist es ein Roman, ja, es ist keine Biografie, muss man auch mal dazu sagen, aber natürlich gespeist von Ihren eigenen Erfahrungen. Und ich finde eben auch das Gute, dass da ganz viel Hoffnung drin ist in dieser Geschichte. Und auch wenn man jetzt das Thema Alkohol nicht in seinem Leben hat, es ist einfach eine Geschichte vom ganz unten sein und aufstehen, weiterlaufen, sich für das Leben entscheiden. Und das ist einfach eine ganz tolle Sache. Also vielen Dank für dieses Buch und danke für Ihren Besuch.
Ja, ich habe zu danken. War ein großes Vergnügen, hier zu sein.
Dankeschön. Vielen Dank.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der App ARD Sounds und auf bayern1.de. Hören Sie auch Besser Leben. Praktische Tipps, Umwelt- und Verbraucherthemen.
Bayern 1 gehört ins Leben.